ARD. Bevor es hier losgeht, wie immer, zuerst eine gute Nachricht aus der Welt der Wissenschaft. Heute müsst ihr vielleicht mit mir zusammen ein bisschen um die Ecke denken. Meine gute Nachricht heute lautet nämlich, wahre Schönheit kommt von innen. Schönheit aus der Tüte, das funktioniert nicht.
Jetzt bin ich sehr gespannt, auf was du hinaus möchtest.
Es gibt ja Menschen, die sich jeden Morgen Kollagenpulver in den Kaffee rühren oder in ihren Smoothie. Kennt ihr auch, oder?
Ja, genau, kennen wir schon. Kollagen ist ja eigentlich ein Protein, das so auch im Körper vorkommt, also natürlicherweise vorkommt, im Bindegewebe vor allem. Und das soll, wenn man es als Pulver zu sich nimmt, angeblich die Haut straffen, heißt es zumindest immer.
Genau, heißt es immer. Und es hieß bislang auch immer mal wieder, Studien zeigen tatsächlich, dass das funktioniert. Also die Hautfeuchtigkeit und Elastizität wird verbessert. Dadurch entstehen weniger Trockenheitsfältchen und solche Dinge. Jetzt ist aber vor kurzem eine Meta-Analyse erschienen im American Journal of Medicine, in der 23 verschiedene Studien zu Kollagen ausgewertet wurden aus ganz verschiedenen Ländern. Ergebnis? Nur methodisch schwache Studien, die obendrein noch von Pharmaunternehmen finanziert wurden, kommen zum Schluss, dass es signifikante Effekte gibt. Die Studien dagegen, die differenzierter, also mit besserer Methodik vorgegangen sind und obendrein noch unabhängig finanziert waren, die zeigen, das Zeug ist eigentlich wirkungslos.
Okay, aber warum ist das für dich jetzt eine gute Nachricht?
Naja, ich finde gut ist, dass die Studienlage jetzt ein bisschen klarer nachvollziehbar ist, auch für Laien eigentlich, denn diese Kollagenprodukte sind ja nicht ganz billig. Ich habe nochmal nachgeguckt, wenn man sie täglich einnimmt, dann muss man im Monat schon auf jeden Fall so 30 Euro bezahlen. Und jetzt weiß man also, und das finde ich eben auch eine gute Nachricht, das kann man sich wirklich sparen, das Geld. Und im Übrigen sind diese Produkte, diese Kollagenpulver, obendrein streng genommen auch noch aus Schlachtabfällen hergestellt. Just saying. Ich bin Corinna Hennig, ihr hört Synapsen, den Podcast, der Gesundheit wissenschaftlich betrachtet. Unsere eigene und die unseres Planeten, da, wo alles miteinander zusammenhängt. Wir gehen hier immer ein Stück mehr in die Tiefe als woanders und versuchen dabei auch zu erklären, wie Forschung überhaupt zustande kommt. Synapsen ist ein Podcast von NDR Info für die ARD und neue Folgen gibt es immer freitags, alle zwei Wochen, überall, wo ihr Podcasts hört, vor allem natürlich in der ARD Audiothek. Heute geht es um ein Phänomen, das auf unseren Straßen immer sichtbarer wird, die Schönheitsindustrie und ihre ganz verschiedenen Techniken zur Selbstoptimierung. Allerdings, nicht ganz überraschend, wollen wir hier uns die gesundheitlichen Aspekte dahinter angucken, und zwar auf einem ganz bestimmten Gebiet. Wir sprechen über sogenannte Aquafiller, im weitesten Sinne eine Form von Schönheitsimplantaten. Kleiner Spoiler, es wird hier heute deutlich gesundheitspolitischer als gewohnt und es geht nicht nur um Schönheit natürlich, sondern auch um Chemie, um die Frage nach Giftstoffen. Und es wird investigativ. Ich habe heute gleich zwei Kolleginnen da, die das Ganze recherchiert haben, habt ihr eben schon gehört. Sigrid Merz ist Wissenschaftsjournalistin.
Hallo.
Hi Sigrid. Und Martin Rücker ist Investigativreporter. Und das, eigentlich gilt das für euch beide, glaube ich, ziemlich viel im Gesundheitsbereich, richtig?
Genau, ja.
Wie kam es dazu, dass ihr euch mit der Schönheitsindustrie befasst habt? Ich will euch nicht zu nahe treten, aber wenn ich euch so angucke, ihr seht nicht aus wie Leute, die ständig was an sich machen lassen, persönlich.
Als hätten wir es nicht nötig, wolltest du sagen.
Genau.
Danke.
Wahre Schönheit kommt von innen.
So ist es. Nein, angefangen hat es mit einer einigermaßen kryptischen Nachricht, die ich im Juli 2024 über Instagram bekommen habe. Mhm. Da hat mir eine Frau über Medizinprodukte geschrieben, über ein bestimmtes Medizinprodukt. Und sie schrieb mir, viele Frauen haben Probleme, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und was sie dann ausführte, da ging es um Entzündungen, um Narben, teilweise lebensgefährliche Komplikationen wie Blutvergiftung. Mhm. Und sie hat außerdem behauptet, dass weder Ärzte noch die Behörden so richtig weiterhelfen würden. Das war so eine Nachricht, die man manchmal bekommt als Journalist, bei der man dann auch erstmal denkt, kann das alles so sein oder ist es deutlich übertrieben?
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ihr habt dann aber weiter recherchiert und am Ende ist auch eine Reportage, also eine Fernsehreportage für das NDR-Format Panorama 3 dabei rausgekommen, Sigrid.
Genau, also insgesamt haben wir über ein Jahr recherchiert. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich auch noch unsere Kollegin erwähnen, Katrin Kampling, die hat mit uns gemeinsam diesen Film zusammen gemacht. Mhm. Und im Nachgang müssen wir sagen, es hat sich alles bestätigt, was die Frau geschrieben hat, also die Frau über Instagram. Wir haben uns angeschaut, welche Studien es zu diesem Medizinprodukt gibt, welche Versprechen die Hersteller und die Ärztinnen damit verbunden haben und was die Behörden getan haben oder im Zweifelsfalle eben auch nicht. Mhm. Und wie sicher eigentlich der Zusammenhang zwischen den Produkten und den Komplikationen ist. Das war schon so ein bisschen Detektivarbeit, die wir da geleistet haben. Und wir haben einfach mit sehr, sehr vielen Betroffenen, vor allem Frauen, gesprochen, denen es wirklich sehr, sehr schlecht geht. Wie zum Beispiel Annena. Sie ist Handwerkerin in Rostock und hat uns Folgendes gesagt.
Ich habe mich selber verschandelt mit dem Zeug und habe jetzt dadurch nicht nur seelische, sondern auch körperliche Narben, die man eben auch immer sehen wird. Und ich bin im Endeffekt noch mit einem blauen Auge davongekommen. Ich war total geschockt, was da wirklich in meinen Körper injiziert worden ist. Und ich habe es auch wirklich so sehr bereut, dass ich das überhaupt habe machen lassen. Dass ich mir irgendeinen Filler injizieren lassen habe, dass ich einfach so blauäugig war und gedacht habe, okay, es baut sich ab und alles.
Okay, man hört allerdings schon, dass es nicht Alena selbst, die hier spricht.
Richtig, Alena hat in Wahrheit einen anderen Namen und alles, was sie uns gesagt hat, haben wir nachsprechen lassen von einer Kollegin, damit man ihre Stimme nicht erkennt. Das hatten wir vorher so mit ihnen ausgemacht.
Weil sie mit ihrer Geschichte nicht so gern in der Öffentlichkeit stehen will?
Da ist natürlich eine Menge Scham auch dabei. Ja.
Okay. Was genau hat sie denn machen lassen?
Sie hat sich damals den Po vergrößern lassen.
Jetzt hat sie eben schon gesagt, sie war geschockt, was da wirklich in ihren Körper injiziert worden ist. Um welche Medizinprodukte genau geht's denn? Alena hat was von Fillern gesagt. Was genau ist das und wo liegt das Problem?
Wir haben uns vor allem mit zwei Produkten befasst, Aquafilling und Losty Line. Und beide waren über viele Jahre in Europa und auch in Deutschland sehr verbreitet.
Das sind die Produktnamen, Aquafilling und Losty Line?
Das sind die Produktnamen. Eigentlich ist es ein und dasselbe Produkt, wenn man genau ist. Zwischenzeitlich wurde da der Name nur geändert. Und es handelt sich dabei um ein Gel, das von einer tschechischen Firma hergestellt wird und das ganz einfach ambulant gespritzt werden kann, um ja alle möglichen Körperteile zu vergrößern. Ein Düsseldorfer Schönheitschirurg hat das, als er das 2017 eingeführt hat, einmal so beworben mit dem Spruch zum Knackpo in einem Tag.
Krass.
Also das war so das Versprechen. Und ja, wir haben darüber auch mit einem plastischen Chirurgen gesprochen, Professor Dr. Ole Görz, der im Berliner Martin-Luther-Krankenhaus schon ganz vielen Patientinnen geholfen hat, das Gel dann wieder loszuwerden, als es Probleme gab. Mhm. Und der hat uns auch erstmal erklärt, welche Vorteile solche Filler erstmal haben auf den ersten Blick.
Es ist wirklich einfach zu infiltrieren, also zu applizieren, reinzuspritzen und kann auch primär wirklich eine gute Formung geben. Das Problem ist halt einfach, dass man schlicht nicht weiß, was es macht oder nicht wusste, was es macht lange. Man weiß es jetzt aber seit einigen Jahren. Insofern ist es natürlich indiskutabel, dass man es verabreicht.
Genau, wir haben dir auch so eine Packung hier mal mitgebracht von diesem Gel. Kannst du dir mal angucken einmal?
Oh ja, Losty Line. Ah, der Schriftzug sieht eher so ein bisschen so feminin aus. Ein bisschen wie so ein Edelschmuckprodukt oder auch Hygieneartikel. Okay, das ist so Pralinengrößenpackung, kleine Pralinenschachtel. Und da drin ist so ein Plastikbeutel mit einem kleinen Ausgießer mit einem Schraubverschluss drauf. Sehr klein, also der Beutel ist Handgröße und das ist so ein Gel. So ein glibberiges Gel, also so ein bisschen wackelpuddingartig, gelatineartig, was da drin ist. Da ist aber auch, kleben auch Siegel drauf und ein CE-Zeichen. Also eigentlich sieht es erstmal vertrauenserweckend aus und es liegt auch ein Zertifikat dabei. Was ist da genau drin?
Im Großen und Ganzen handelt es sich jetzt erstmal um so ein sogenanntes Hydrogel. Das heißt, bis zu 98% sind einfach nur Wasser und Kochsalz.
Oha.
Ja, und was der Rest ist, das war ein großer Teil unserer Detektivarbeit, das herauszufinden. Genau, das hat eine ganze Weile gedauert.
Okay, da kommen wir ja gleich noch ausführlicher drauf. Erklärt mir erstmal, warum nimmt man solche Filler für den Knackpo und kein Implantat im herkömmlichen Sinne, also so ein Silikonkissen? Was ist daran genau anders?
Die große Verlockung war eben, dass es ein wasserbasiertes Gel ist, das sich angeblich von selbst schon nach einigen Jahren im Körper wieder abbaut. Das heißt also denkbar einfach, man geht eines schönen Nachmittags in die Arztpraxis, lässt sich das spritzen, geht wieder nach Hause. Keine Operation, keine Narkose, nichts. Und nach einem Tag sollte man schon wieder gesellschaftsfähig sein. Und nach ein paar Jahren bleibt eben auch im Körper nichts zurück, so war das Versprechen.
Klingt entspannt.
Klingt entspannt. Und dass es so risikofrei erschienen war, eben für ganz viele Patientinnen auch der entscheidende Grund eigentlich, sich Filler spritzen zu lassen, auch für Alena zum Beispiel.
Das war mir schon sehr, sehr wichtig. Sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht. Hätte ich vorher gewusst, dass sich das Produkt nicht abbaut, hätte ich es definitiv nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Mir wurde ja von der Ärztin gesagt, dass sich das auf jeden Fall abbaut und dass es keine Risiken mit sich bringt. Deswegen hatte ich mich auch für Losdiline entschieden.
Ah, also es baut sich nicht ab, wie versprochen.
Das können wir mittlerweile wirklich sicher sagen, dass es sich bei vielen Patientinnen eben nicht abgebaut hat. Mhm. Ole Görz hat sich in Berlin inzwischen darauf spezialisiert, bei Komplikationen zu helfen. Und er sagt, er hat schon mehr als 100 Frauen operiert und sagt auch, dass es immer mehr werden, die zu ihm kommen. Mhm. Jede Woche mindestens eine, manchmal mittlerweile sogar 10 Patientinnen. Ole Görz hat uns auch beschrieben, was er schon alles erlebt hat.
Das Hauptproblem sind Dislokationen. Das heißt, dass dieser Filler in andere Körperregionen wandert, als da, wo er eingebracht wurde, mit teilweise grotesken Verformungen und natürlich nicht dem gewünschten Ergebnis. Also wenn ich mein Gesäß voller bekommen möchte und habe das dann am Oberschenkel oder an den Schamlippen, dann ist klar, das war nicht Ziel der Übung und ist natürlich für die Betroffenen sehr bitter. Es wandert halt einfach.
Das nennt sich Migration und beschreibt eine Komplikation, die auch in den Studien tatsächlich am häufigsten genannt wird.
Mhm, und das ist nicht nur ästhetisch unschön, vermutlich.
Nee, genau. Also manche Betroffenen haben noch viel, viel größere gesundheitliche Probleme. Sie beklagen Schmerzen, erleben, dass das Gel verklumpt im Körper. Eine junge Frau musste sich beide Brüste amputieren lassen, weil dieser Filler nicht mehr vom Drüsengewebe getrennt werden konnte oder abgelöst werden konnte. Und dabei hatte sie sich eigentlich bewusst gegen ein Implantat entschieden, um später mal ohne Probleme ein Baby stillen zu können. Mhm. Und wir haben auch mit Frauen gesprochen, die kaum noch gehen können, denn es kommt immer wieder zu Vernarbungen und teils sehr, sehr, sehr schwerwiegenden Entzündungen.
Wir haben eine Patientin, an die ich mich jetzt spontan erinnere, wahrscheinlich 10-mal operiert, weil die immer wieder hochkochten. Also die hätte gut daran versterben können.
Das heißt, eine OP allein kann das Problem oft gar nicht lösen?
Bei einigen Betroffenen ist das so. Die haben teilweise sogar schon mehr als ein Dutzend OPs mitgemacht. Die ersten dann, um die Gelreste zu entfernen aus dem Körper. Mhm. Und dann noch mehr Operationen, um Wiederaufbau zu betreiben, also die Formungen wieder hinzubekommen. Die Körper sind ja wirklich zum Teil massiv entstellt. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Patienten, bei denen sich das Gel überhaupt nicht vollständig aus dem Körper entfernen lässt.
Ich würde gern ein bisschen allgemeiner verstehen, was das eigentlich für ein Markt ist.
Es ist gar nicht so richtig transparent, wie groß dieser Markt ist, aber es ist auf jeden Fall ein Markt, der absolut boomt. Es gibt eine Statistik von der Internationalen Gesellschaft der ästhetischen und plastischen Chirurgen. Da sind im Jahr 2024 fast 38 Millionen Schönheitseingriffe weltweit verzeichnet.
Wahnsinn. Gab es da einen Anstieg über die letzten Jahre?
Ja, die Zahl hat sich in anderthalb Jahrzehnten deutlich mehr als verdoppelt.
Okay, das hätte ich fast vermutet, aber so ein Ausmaß ist schon ein Riesenmarkt. Wie sieht es denn speziell in Deutschland aus?
Deutschland liegt nach dieser Statistik international auf Platz 5 mit mehr als 1,3 Millionen Schönheitseingriffen allein im vergangenen Jahr. Und ja, wie gesagt, zumindest nach dieser Statistik.
Und man darf nicht vergessen, das sind halt nur die Eingriffe, die wirklich von Chirurginnen und Chirurgen durchgeführt werden.
Ah, deswegen sagst du so nach dieser Statistik, Martin. Das heißt, es gibt noch viel mehr. Dürfen das denn auch Ärzte machen und Ärztinnen, die keine chirurgische Fachausbildung haben?
Also man muss immer bedenken, diese Zahlen beruhen auf freiwilligen Selbstauskünften aus einer Umfrage, die die Fachgesellschaft eigentlich jedes Jahr unter den ChirurgInnen durchführt. Mhm. Die decken sicherlich nicht den gesamten Markt ab. Denn, damit liegst du auch ganz richtig, es sind eben nicht nur Chirurgen und Chirurginnen, die solche Eingriffe durchführen, sondern auch andere Ärzte und Ärztinnen oder eben auch KosmetikerInnen. Mhm.
Wir haben bei unserer Recherche total wilde Geschichten gehört von Zahnärzten, die im Nebenzimmer Brustvergrößerungen machen und dazu auch diese Filler eben einsetzen und spritzen. Oder von Kosmetikern, die von irgendwoher eigens anreisen, sich in Hotelzimmern einmieten und dann dort ihre Patienten einladen.
Das klingt richtig nach Dunkelziffer. Jetzt gibt es ja ganz verschiedene Eingriffe. Fettabsaugungen kennt man, Brustvergrößerungen mit Implantaten, Lidstraffungen, Botox, um Falten zu glätten. Wie häufig werden denn diese Filler angewendet?
Ja, da gibt es leider keine belastbaren Zahlen, weil es sich bei diesen Fillern nicht um Medikamente handelt, die verschrieben werden von Ärzten, sondern sie werden eben einfach wild gespritzt von allen möglichen Berufsgruppen. Und es gibt einerseits keine Behörde oder andere Stelle, die das erfasst, wie häufig das genau passiert. Und andererseits sind auch solche Umfragen, wie wir sie gerade thematisiert haben, unter den Chirurgen wenig aussagekräftig dafür, weil es eben auch ganz andere Ärztinnen und Kosmetiker einsetzen. Wir haben für Aquafilling und Lost Line nur Schätzungen aus der Branche bekommen, also von Menschen, die in Schönheitskliniken arbeiten. Und die gehen davon aus, dass allein in Deutschland wohl mindestens zehntausende Menschen, vielleicht sogar noch mehr, sich damit haben behandeln lassen.
Bevor wir uns das genauer angucken, sag mal ganz generell, wie risikoreich sind denn andere Methoden, um aufzupolstern oder zu glätten im Vergleich?
Genau, dann müssen wir erstmal schauen, was es denn überhaupt an Substanzen gibt. Ich denke, die zwei bekanntesten sind Botox und Hyaluronsäure,
also
die Substanzen, die man sich eben spritzen lassen kann. Botox heißt ja eigentlich Botulinum Neurotoxin A1. Da ist das Toxin schon im Namen und das ist ein sehr, sehr starkes Nervengift, das bestimmte Bakterien natürlicherweise produzieren.
Und wenn man das unter die Haut spritzt, wenn ich das richtig erinnere, dann blockiert es die Verbindung zwischen Nerven und Muskeln und deshalb entspannen die Muskeln sich und dadurch sieht die Haut glatter aus, richtig?
Genau. Und der Effekt, der stellt sich nur einige Tage nach der Injektion ein und hält bis zu einem halben Jahr und dann kommen die Falten eben wieder.
Wie unproblematisch ist das eigentlich? Es wird ja viel gemacht.
Naja, also wie gesagt, es ist ein Nervengift, das man sich da spritzen lässt und sollte deshalb sowieso nur von fachkundigen Menschen injiziert werden. Das erstmal davon abgesehen. Sonst kann es eben passieren, dass Partien des Gesichts herabhängen, die eigentlich nicht betroffen sein sollten. Also häufig sieht man herabhängende Augenlider zum Beispiel. Und im allerschlimmsten Fall drohen dauerhafte Nervenschäden.
Hyaluronsäure, der andere Kandidat, ist erstmal nicht giftig, sondern kommt sogar natürlicherweise im Körper vor, oder?
Ja, tatsächlich ja. Das wissen auch, glaube ich, die wenigsten. Hyaluronsäure ist eine natürliche Substanz unseres Körpers, kommt in der Haut vor zum Beispiel und im Glaskörper des Auges. Mhm. Eigentlich kann man sagen, da, wo der Körper versucht, Wasser an einem bestimmten Ort zu halten. Und das, was gespritzt wird, ist allerdings synthetisch hergestellte Hyaluronsäure. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine gelartige Substanz. Sie speichert Wasser und polstert, wenn man sie unter die Haut spritzt, rein mechanisch, also allein über das Volumen. Das ist jetzt nicht wie bei Botox, dass irgendwelche Rezeptoren blockiert werden oder dergleichen. Mhm. Und so lassen sich eben Falten unterfüllen, Lippen vergrößern oder Gesichtszüge formen. Und auch hier hält der Effekt nur ein paar Wochen bis Monate. Und danach wird die Hyaluronsäure abgebaut oder ist danach abgebaut nach diesem Zeitraum. Wobei, da muss ich noch ergänzen, es gibt jetzt irgendwie neuere Forschung, die zeigt, dass Reste dieser synthetischen Filler, dieser Hyaluron-Filler, eventuell deutlich länger im Körper bleiben, als man lange angenommen hat.
Ich habe schon gezuckt bei dem Wort abgebaut, weil wir es eben schon mal hatten.
Ja, genau. Also US-amerikanische Forschende haben zum Beispiel im Jahr 2022 einen Fall veröffentlicht, bei dem sie 2,5 Jahre nach der Injektion noch Hyaluron-Filler gefunden haben.
Und was ist mit dauerhaften Veränderungen, die man vornehmen lassen will?
Das macht man ja vor allem an der Brust oder am Po, zum Beispiel mit Silikonimplantaten oder auch mit Eigenfett. Die Implantate bestehen aus einer stabilen Silikonhülle und einer gelartigen Füllung, die auch aus Silikon ist. Und weil diese Implantate relativ starr und sperrig sind, muss man dazu auch die Haut aufschneiden, um sie dann eben an den gewünschten Platz zu schieben.
Das ist dann ja schon ein größerer Eingriff, wie man hört.
Ja.
Wie funktioniert diese Sache mit dem Eigenfett?
Das kannst du dir eigentlich wie eine Transplantation vorstellen. Also da wird das Fett von einer Stelle des Körpers, zum Beispiel vom Bauch oder den Oberschenkeln, abgesaugt, aufbereitet und dann an die gewünschte Stelle versetzt. Mhm. Der Vorteil dabei ist eben vor allem, dass man keine körperfremden Substanzen einbringt, sondern mit körpereigenen lebenden Fettzellen arbeitet.
Stichwort abbauen. Das heißt, die wachsen an ihrem neuen Bestimmungsort auch wirklich an?
Im optimalen Fall sollte das so sein. Einige Zellen sterben aber auch und werden vom Körper einfach recycelt. Also es ist unproblematisch. Mhm. Trotzdem gilt eben das Verfahren als vergleichsweise schonend, auch weil es eben über relativ kleine Einstiche funktioniert. Im Gegensatz hier zu den Implantaten, wo wir eben schon gesprochen hatten, Silikon. Und das gilt sowohl für die Fettabsaugung als auch eben die Transplantation. Risiken haben aber alle Methoden, das muss man ganz klar sagen. Sobald ich etwas in den Körper injiziere oder ihn sogar aufschneide, um Implantate zu platzieren, gibt es eben das Risiko von Komplikationen. Mhm. Bakterien können eindringen, Entzündungen auslösen. Menschen können auch allergisch auf die Substanzen reagieren. Auch das geschieht immer mal wieder. Und in Verbindung mit Silikonimplantaten gibt es zum Beispiel die Kapselfibrose.
Was ist das, Kapselfibrose?
Der Organismus oder der Körper bildet eine stabile Hülle aus Bindegewebe um das Silikonimplantat. Mhm. Das ist erstmal eine ganz normale Reaktion auf die Operation, wie Narbengewebe quasi. Mhm. Bei manchen Menschen wird diese Hülle aber sehr, sehr dick und quetscht dann sowohl das Implantat als auch das Brustgewebe. Also ist mit Schmerzen verbunden und muss meistens chirurgisch behandelt werden. Grundsätzlich muss man aber trotzdem sagen, Behandlungen mit Eigenfett und Implantaten sind vergleichsweise sicher, im Gegensatz zu den Fillern, über die wir heute sprechen. Mhm. Das sagt auch der plastische Chirurg Ole Görz.
Wenn ich eine Brust vergrößern will und mache das mit Eigenfett, dann funktioniert das halt. Und wenn ich das mit einem Implantat mache, funktioniert das auch. Wenn ich es aber mit einem Filler mache, der danach die Brust verlässt und den Bauch vergrößert, dann ist es natürlich einfach nicht zweckmäßig. Also es funktioniert nicht. Das ist das eine Problem. Das andere Problem sind die Infekte, die auftreten. Und das dritte Problem ist der Giftstoff, der nicht angeführt wurde und damit ja hochkriminell ist.
Okay. Giftstoff, das klingt nicht gut. Ich bin gespannt, was eure Detektivarbeit zu den Inhaltsstoffen der Filler da genau ergeben hat. Ich fasse erstmal bis hierhin zusammen. Botox und Hyaluronsäure sind minimalinvasive Methoden für kleinere Veränderungen. Sie wirken im Prinzip nur vorübergehend, können aber auch ihre Tücken haben. Eigenfett und Implantate gelten als relativ unproblematisch, sind aber auch nicht ganz risikofrei. Filler allerdings, über die wir heute sprechen, können im Körper wandern. Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich. Und da haben wir über die offenbar absolut nicht unproblematischen Inhaltsstoffe noch gar nicht gesprochen. So, jetzt müssen wir mal endlich zum Knackpunkt kommen. Was genau ist denn an dem Produkt so gefährlich? Was ist da drin? Was genau löst die Komplikationen aus?
Ja, diese Frage hat uns wirklich eine ganze Weile umgetrieben, weil sie sich so einfach gar nicht beantworten ließ. Mhm. Der Hersteller von Losteeline gibt nämlich nur an, dass es sich bei Losteeline um eine Kochsalzlösung handelt mit einem 3D-Copolyamid, also einem dreidimensionalen Polymer.
Also Moment mal, bis zu 98% Wasser mit Kochsalz, hattest du am Anfang gesagt, Sigrid? Mhm. Und bei den restlichen 2% heißt es einfach nur ein dreidimensionales Polymer. Aber nennt man Polymer nicht streng genommen nur den Bauplan eines Moleküls, also ohne dass damit irgendwas über die Inhaltsstoffe gesagt wird? Ja, oder?
Genau so ist das, ja.
Ich kenne den Begriff auch aus der Werkstofftechnik, also wenn man über Kunststoffe spricht zum Beispiel.
Richtig, ja. Also Copolyamid ist eigentlich ein denkbar unpräziser Begriff, den man verwenden kann, denn er sagt eigentlich nichts über die tatsächliche Zusammensetzung aus. Mhm. Das ist so ein bisschen, als wenn ich sagen würde, heute gibt es Eintopf. Jetzt bei uns in Westfalen, wo ich herkomme, heißt das, es ist irgendwas mit Kartoffeln und von eher pampenartiger Struktur. Aber ob da jetzt noch Erbsen mit drin sind, Möhren, Sellerie und vielleicht sogar Wurst für die Nicht-Vegetarier, das sagt dieser Begriff eben nicht aus.
Schönes Bild. Jetzt habt ihr aber eben gesagt, es war lange unklar. Das heißt also, dass inzwischen bekannt ist, welche Substanz Losteeline enthält, zumindest euch?
Mittlerweile haben wir tatsächlich eine Laboranalyse vorliegen, die zu dem Schluss kommt, dass es sich um ein Polyacrylamid handelt, ja.
Also von Acrylamid haben manche vielleicht schon gehört im Zusammenhang mit Pommes oder Chips oder dass beim Grillen von Kartoffeln Acrylamid entstehen kann. Als Lebensmittelwarnung habe ich das noch von damals im Kopf, ist ein paar Jahre her, gilt als krebserregend, oder? Also das müsst ihr in dem Fall, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären.
Ja, also Polyacrylamid ist tatsächlich eine Art Kunststoff, also Plastik, wenn man so möchte. Poly bedeutet in diesem Zusammenhang einfach nur, dass viele Einheiten von Acrylamid chemisch miteinander verbunden werden. Mhm. Das kann man sich vorstellen wie Perlen auf einer Kette. Und das, was du gesagt hast, das ist absolut richtig. Acrylamid kennt man besonders im Zusammenhang mit stark erhitzten, kohlenhydratreichen Lebensmitteln wie eben Pommes und Chips. Und es gilt als krebserregend und neurotoxisch, also nervenschädigend.
Also irgendwie habt ihr es heute mit Kartoffeln.
Mit Pommes und Chips, genauer
gesagt. Ja, ich krieg gleich Hunger. Nein, also der entscheidende Punkt dabei ist, wenn Acrylamid zu einem Polymer verknüpft, also polymerisiert wird, dann ist es ungiftig. Mhm. Polyacrylamid wird zum Beispiel als sogenanntes Flockungsmittel bei der Wasserreinigung eingesetzt. Da kann man sich vorstellen, es muss ungiftig sein, weil es dort eben Schwebstoffe aus dem Abwasser filtert.
Mhm. Genau, für Menschen, die vielleicht schon mal im biochemischen Labor gearbeitet haben, Polyacrylamid ist oft die Basis für die Elektrophorese. Das ist so eine Technik, bei der beispielsweise Proteine aufgrund ihrer Größe, Masse und Ladung charakterisiert werden. Eigentlich ein alltägliches Werkzeug für Biologen und Biochemikerinnen.
Okay, wenn Acrylamid zu einem Polymer verknüpft wird, hast du gesagt, Martin, dann ist es ungiftig. Wir werden gleich von euch, glaube ich, noch hören, warum das trotzdem nicht unproblematisch ist. Aber nochmal bei dem Bild, das ihr da gerade verwendet habt, das klingt für mich immer noch nach einer Anwendung in der Forschung und in der Industrie. Wie kann denn Polyacrylamid als Filler Brüste und Gesäße vergrößern? Also wie kommt dieses Wabbelige zustande?
Dafür müssen wir nochmal in den Chemiebaukasten greifen.
Sehr gern.
Denn damit das funktioniert, muss aus den Ketten, aus den Polyacrylamid-Ketten eine Art Schwamm werden. Die einfachen Ketten reichen eben dafür nicht, um Wasser zu speichern. Und dafür nutzt man eine chemische Reaktion, die als Vernetzung bezeichnet wird. Mhm. Aus den Ketten werden erstmal so wabbelige Leitern. Das machen bestimmte Vernetzer, also chemische Substanzen, die verbinden erstmal zwei Ketten miteinander, dann weitere und weiter und so weiter. Dann hat man erstmal immer noch so ein zweidimensionales Konstrukt. Das kann man sich vorstellen wie so ein ganz grob gewebtes Tuch. Und die Vernetzer gehen aber noch einen Schritt weiter, chemisch, denn sie verknüpfen auch mehrere dieser Tücher miteinander. Und wenn das oft genug geschieht, hat man am Ende so eine dreidimensionale Struktur mit Löchern und Spalten und kleinen Höhlen, wie eben ein Schwamm. Und dieser Schwamm aus vernetztem Polyacrylamid saugt sich eben voll mit Wasser. Und am Ende hat man dieses Hydrogel, was ein bisschen aussieht wie so ein farbloser Wackelpudding.
Ich nehme das nochmal in die Hand hier, das Produkt. Ja, das ist sehr wackelpuddinghaft, habe ich am Anfang schon gesagt. Sowas, also so ein Wackelpudding, aber durch eine Spritze zu drücken, wenn das injiziert wird, das scheint mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig.
Geht nicht. Jedenfalls nicht, ohne dass sich die Struktur verändert. Die ist nämlich viel zu starr dafür. Aber wenn wir jetzt schon wieder beim Essen sind und bei diesem Bild mit dem Wackelpudding, vielleicht hast du das ja auch schon gemacht, Corinna, wenn man Wackelpudding im Mund mehrfach so durch die Ritzen zwischen den Zähnen versucht durchzusaugen und durchzudrücken, dann wird er fast flüssig.
Oh ja, herrlich. Das habe ich geliebt als Kind. Das habe ich immer gemacht, wenn ich Wackelpudding gegessen habe.
Genau. Und warum wird der Wackelpudding flüssig? Weil durch dieses Durchdrücken durch die Zahnritzen die Struktur des Gels zerstört wird. Und genau das würde auch passieren, wenn man das Hydrogel aus Polyacrylamid durch eine Spritze drücken würde.
Ah, okay. Da sind ja aber keine Zähne drin in der Spritze.
Ja, das stimmt schon. Aber die Frage ist natürlich berechtigt, denn also wie bekommt man den Wackelpudding oder dieses Polyacrylamid-Hydrogel überhaupt spritzbar? Mhm. Schließlich werden die Füller ja gespritzt, ohne dass sie ihre Konsistenz verändern. Sie sind vorher gelartig und sie sind nachher gelartig. Mhm. Und bei der Beantwortung dieser Frage hat uns der Biochemiker Christoph Tondera vom Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden geholfen. Er sagt, man kann das Polyacrylamid zunächst ganz normal herstellen, also erstmal polymerisieren und vernetzen. Und dann wird es aber getrocknet und geschreddert. Mhm. Und wenn man dieses Pulver, also mit diesen geschredderten Stücken, wie dann wieder in Wasser oder eben in Salzlösung aufnimmt, wie es bei diesen Fillern hier der Fall ist, dann hat man eben eine Lösung mit ganz vielen Schwammbruchstücken. Mhm. Genau, und die passen dann ohne Probleme durch eine Kanüle und das so hergestellte Hydrogel ist dann eher gelartig, wie Zahnpasta und nicht so starr und gelehrtartig wie Wackelpudding.
Mhm, interessant.
Ja, und spannenderweise ist das genau so auch in einem Patentantrag beschrieben, den eine Vorgängerfirma angemeldet hat, Vorgängerfirma des heutigen Herstellers von Losteline.
Mhm. Das heißt, ich kann das hier in dem, wie ich das in der Packung gesehen habe, ich habe ja vorhin gesagt, das ist wackelpuddingartig, das kann ich natürlich durch das Plastik jetzt gar nicht so richtig fühlen, ob das eher Zahnpasta-gelmäßig ist oder so richtig gelatinisch da. Das klingt aber jetzt irgendwie fast zu simpel, die Erklärung, die ihr gegeben habt. Also zu perfekt. Wo ist denn der Haken?
Ja, deine Skepsis ist begründet, aber diese Art der Herstellung ist es wahrscheinlich, die das Gel dann gefährlich macht. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass Polyacrylamid erst einmal ungiftig ist.
Genau, da hatte ich ein Fragezeichen dran gemacht.
Genau, und trotzdem passiert ja etwas im Körper der Betroffenen, das wissen wir. Und um das zu verstehen, müssen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, was generell mit den Dingen geschieht, die wir in unseren Körper spritzen.
Mhm. Und da können wir vielleicht nochmal das Beispiel einfach von der Hyaluronsäure aufgreifen. Da hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, die produziert unser Körper normalerweise selbst. Das heißt, es ist ein körpereigener Stoff. Und unser Körper ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, alte Zellen und defekte Moleküle zu reparieren oder zu ersetzen. Mhm. Und besonders wichtig dafür sind die Enzyme. Sie zerlegen die Moleküle in kleinere Bausteine, die dann recycelt werden können.
Oder über die Nieren ausgeschieden.
Genau. Und damit die Enzyme das machen können, haben alle unsere Proteine, alle Zucker, alle Fette hochspezifische Erkennungssequenzen. Die ermöglichen, dass das Zerlegen und Recyceln koordiniert vonstatten geht und nicht alle Enzyme irgendwie einfach wild drauf losschnippeln. Und auch die Hyaluronsäure hat solche Erkennungssequenzen und sie wird einfach über ganz spezifische Enzyme dann abgebaut. Wie auch die gespritzte synthetische Hyaluronsäure und die Bausteine werden einfach recycelt.
Ich höre hier aber schon ein riesiges Aber mit Schwingen, genau, im Raum. Ja. Mhm. Beim Polyacrylamid funktioniert das nicht.
Richtig, ja. Polyacrylamid gibt es eben in unserem Körper natürlicherweise nicht.
Anders als die Hyaluronsäure.
Exakt, ja. Und deshalb hat es auch keine Erkennungssequenzen und deshalb gibt es auch kein Enzym, das Polyacrylamid gezielt abbauen kann.
Ah, das leuchtet ein.
Ja, und was dann nun passiert, haben sich russische und italienische Forschende im Jahr 2024 mal genauer angeschaut. indem sie mehr als 20 Jahre alte Polyacrylamid-Hydrogele aus Brüsten von Patientinnen untersucht haben.
Ja, und allein das, also dass man mehr als 20 Jahre danach dann noch Reste davon gefunden hat, zeigt ja, dass sich eben Gele mit Polyacrylamid auf jeden Fall nicht nach ein paar Jahren ganz sicher abbauen.
Mhm. Absolut, genau. Sie haben also nach Zerfallsprodukten gesucht, also Bruchstücken von Polyacrylamid, die entstehen, wenn das Polymer zufällig zerfällt. Mhm. Das passiert aufgrund von Wärme im Körper, wegen der dauerhaften Feuchte, die ja da nun mal herrscht, und wegen teils saurer Bedingungen im Gewebe.
Und ich vermute, Sie sind auch da dann fündig geworden.
Ja, in der Tat. Also die Forschenden haben sehr viele Zerfallprodukte gefunden, von denen einige Substanzen potenziell krebserregend und erbgutverändernd sind oder zum Beispiel die Leber und Nieren schädigen können. Mhm. Und ebenso gut, auch das haben sie nachgewiesen, kann Polyacrylamid auch wieder in seine Ursprungsbausteine zerfallen, also in das Acrylamid.
Und das ist krebserregend, hatten wir ja schon gesagt.
Und nervenschädigend, ja, genau. Also hier ist eben dieser wichtige Unterschied. Körpereigene Stoffe wie Hyaluronsäure werden gezielt abgebaut, Polyacrylamid zerfällt unkontrolliert.
Aber kommt es nicht auch auf die Menge an, also wie viele solcher Zerfallprodukte ich im Körper habe?
Ja, das tut es und davon hängt auch ab, ob sie dann toxisch wirken oder eben nicht. Mhm. Einige der Substanzen sind so klein, dass sie die Nieren einfach über den Urin wieder ausscheiden können. Andere bleiben dauerhaft im Körper und die können dann zu Langzeitschäden führen, die man bei den Fillern jetzt, weil die noch nicht so alt sind, noch gar nicht wirklich genau absehen kann. Also beispielsweise chronische Entzündungen. Mhm.
Und niemand weiß eben, wann genau das geschieht. Denn wann und wie Polyacrylamid im Körper zerfällt, entscheidet der Zufall.
Das gilt jetzt aber für das intakte Polyacrylamid-Hydrogel, oder? Ihr hattet ja gesagt, dass die Art der Herstellung, das Schreddern, besonders fatal ist. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist so ein bisschen Physik und ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich einen intakten Schwamm aus Polyacrylamid-Hydrogel in den Körper packe, bietet der dem natürlichen Zerfall erstmal relativ wenig Angriffsfläche. Mhm. Als wenn ich viele, viele von diesen Bruchstücken spritze. Denn beim intakten Schwamm sind die Strukturen im Inneren des Schwamms, kann man sich vielleicht vorstellen, besser gegen die äußeren Einflüsse geschützt, wie so eine Hülle. Und hier liegt eben die Gefahr. Man muss also davon ausgehen, dass durch das Schreddern, um Polyacrylamid spritzbar zu machen, die Oberfläche dieser Hydrogelpartikel enorm vergrößert wird und die Bruchstücke deutlich schneller zerfallen, als ein intaktes Hydrogel machen würde. Und das wiederum bedeutet mehr Zerfallsprodukte in kürzester Zeit.
Und damit mehr Komplikationen mögliche. Das klingt nach einem Teufelskreis. Jetzt brennt mir die ganze Zeit schon eine Frage auf den Lippen und die ist wirklich zentral. Warum hat denn bloß niemand mal geprüft, was in dem Zeug drin ist? Das war doch zugelassen. Ich habe hier ein CE-Zeichen drauf gesehen auf der Verpackung. Oder etwa nicht?
In der Tat war es ganz legal auf dem Markt und um das Ganze zu verstehen, wird es ein bisschen bürokratisch. Wie schon gesagt, gelten diese Gelfiller wie Lostiline und Aquafilling nicht als Arzneimittel, sondern als Medizinprodukte. Das klingt erstmal banal, weil es einfach eine andere rechtliche Kategorie ist, aber es hat ganz große Konsequenzen. Denn das Zulassungsprozedere ist ein ganz anderes.
Mir dämmert was. Arzneimittel und Medizinprodukte werden in Deutschland maximal unterschiedlich gehandhabt, ne?
Genau. Arzneimittel, bevor sie zugelassen werden, müssen ganz viele Tests durchlaufen, klinische Studien. Mhm. Und am Ende entscheidet in Europa die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, ob ein Medikament zugelassen wird oder nicht. In Deutschland hat zusätzlich noch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das BfArM, als oberste Bundesbehörde ein Auge darauf. Und das heißt, die Entscheidungen über eine Zulassung liegen bei Arzneimitteln komplett in staatlicher Hand.
Das ist ja auch gut so.
Ja. Bei den Medizinprodukten verläuft das eben etwas anders, auch wenn das BfArM für die Risikobewertung im Endeffekt auch zuständig ist und den Begriff ja sogar auch im Namen trägt.
Arzneimittel und Medizinprodukte.
Genau, ja. Aber Medizinprodukte durchlaufen keine staatliche Zulassung. Hier sind eher privatwirtschaftliche Stellen die entscheidenden
Player.
Player, genau, danke. Und die Medizinproduktehersteller müssen sich nämlich bei einer sogenannten benannten Stelle ein CE-Zertifikat ausstellen lassen, so eins, was du da eben auch erwähnt hast schon. Und diese benannten Stellen, das sind eigentlich offiziell bei der EU akkreditierte Prüffirmen, wie in Deutschland zum Beispiel der TÜV oder die DEKRA.
Bei DEKRA muss ich ein bisschen lachen. Ich habe nämlich neulich zufällig extra mal nachgeguckt. DEKRA heißt ja eigentlich immer noch Deutscher Kraftfahrzeugüberwachungsverein. Ich weiß aber, dass es heute natürlich vor allem damit nicht nur zu tun hat, sondern es ist ein privatwirtschaftliches Sachverständigennetzwerk, auch für alle möglichen anderen Bereiche. Deswegen hier auch Medizinprodukte. Okay, also TÜV oder DEKRA zum Beispiel, aber wenigstens da würde man jetzt ja schon davon ausgehen, dass sie die Produkte testen müssen, wenn sie damit beauftragt werden.
Jein. Ich zögere etwas, aber wir haben darüber genau mit einem Fachanwalt für Medizinrecht und Versicherungsrecht gesprochen. Und Jörg Heinemann heißt der Mann in Berlin, hat uns das sehr anschaulich erklärt.
Die benannte Stelle, die ja letztlich die Medizinprodukte zulässt, die prüfen ja nicht die Medizinprodukte selber, sondern nur die Papiere, die ihnen von den Herstellern eingereicht werden. Und das sind zum Teil bei Hochrisikoprodukten dann auch klinische Studien, die sind jetzt nach der Neuregelung vorgeschrieben. Aber nach wie vor werden dann nicht die Produkte selber geprüft, sondern nur die Unterlagen der Hersteller. Und daraus ergeben sich dann die Ergebnisse meinetwegen dieser klinischen Prüfung. Aber ob das nun tatsächlich so ist oder nicht, das sieht die benannte Stelle in dem Moment auch nicht.
Benannte Stelle nochmal, ist zum Beispiel TÜV oder DEKRA. Das heißt also im Endeffekt, niemand Unabhängiges hat das Produkt Lost the Line getestet, bevor es auf den Markt kam?
Exakt. Also der tschechische Hersteller, Biotra heißt die Firma, hat damals einen Antrag gestellt bei der benannten Stelle in der Türkei, Sutest. Mhm. Und dort hat er seine Unterlagen eingereicht und dann am Ende ein CE-Zertifikat für den europäischen Markt erhalten. Was genau da geprüft wurde bei Lost the Line, welche Angaben der Hersteller vorgelegt hat, das wissen wir natürlich nicht genau.
Die Stelle weiß es aber hoffentlich, die benannte Stelle.
Davon ist auszugehen, ja.
Aber man kann sich natürlich vorstellen, dass es da auch zu Interessenkonflikten kommt. Der Hersteller sucht sich ja unter allen benannten Stellen eine aus, die er dann dafür bezahlt, dass sie sein Produkt zertifiziert. Mhm. Und die Prüfstellen auf der anderen Seite haben natürlich ein Interesse daran, möglichst viele Firmen als Kunden zu gewinnen. Wie es jetzt im konkreten Einzelfall war, das wissen wir nicht. Aber zumindest bestehen in diesem System ganz grundsätzlich Anreize, denke ich mal, dass die Motivation zu sagen, das Produkt ist fehlerhaft oder gefährlich, in vielen Fällen eher gering ist.
Genau. Leuchtet ein.
Außerdem gibt es für den Hersteller Schlupflöcher, die kennt auch Jörg Heinemann.
Das ist auch ein bekanntes Phänomen, dass dann die Hersteller meinetwegen ihre Gesellschaftsform ändern oder das Produkt unter einem anderen, das identische Produkt unter einem anderen Namen auf den Markt bringen. Und dann geht dieses ganze Prozedere wieder von vorne los.
Genau das haben wir auch bei Aquafilling und Lost the Line erlebt. Aquafilling gab es von 2011 bis 2017. Dann wurde das Produkt umbenannt in Lost the Line. Und obwohl im Wesentlichen die gleichen Personen dahinter stecken, war das juristisch gesehen auch eine andere Herstellerfirma. Mhm. Also scheinbar ein neues Produkt auf dem Markt ohne erkennbaren Makel. Dabei war es einfach nur ein Rebranding von Aquafilling.
Heißt das aber, es gab tatsächlich offenbar nachgewiesene Makel bei Aquafilling, also als Grund für diesen Markennamenwechsel?
Also der Hersteller von Aquafilling hat auch damals schon gesagt, in unserem Produkt ist kein gefährliches Polyacrylamid drin, sondern ein biokompatibles Polyamid. Ja, und dann gab es eben trotzdem die Komplikationen. Und im Jahr 2016 schon hat die Fachgesellschaft der plastischen Chirurgen in Südkorea explizit vor dem Produkt Aquafilling gewarnt. Und sie hat sich da auf Dokumente bezogen, aus denen schon damals hervorgegangen sein soll, dass da tatsächlich doch Polyacrylamid drin ist. Deshalb ging sie in ihrer Stellungnahme auch davon aus, dass es mögliche Komplikationen geben würde.
Ja, und schwupps verschwindet Aquafilling dann vom Markt und Lost the Line taucht auf.
Erinnert so ein bisschen an, Ryder heißt jetzt Twix.
Habe ich auch gerade gedacht.
Neuer Name.
Das für die Älteren
Produkt.
Unter uns.
Ja, genau. Neuer Name, wir sind ja beim Essen heute auch als kleine Nebenlinie dieses Podcasts. Also neuer Name, dasselbe Produkt. Kann natürlich ein Zufall sein, aber der zeitliche Zusammenhang ist natürlich schon sehr interessant.
Frappierend, ja.
Und wohlgemerkt war das 10 Jahre, nachdem in China polyacrylamidhaltige Hydrogele pauschal verboten wurden. Mhm. Die waren dort seit Mitte der 1990er Jahre im Einsatz in der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Und nach Schätzung hatten in diesen 10 Jahren mehr als 200.000 Frauen in China Polyacrylamid-Injektionen in die Brust erhalten.
Das sind gewaltige Zahlen.
Zumal die Dunkelziffer noch deutlich höher liegen dürfte. Das haben wir ja auch hier bei unserer Recherche gemerkt. Also nur ein Bruchteil der Injektionen wird überhaupt irgendwo registriert.
Mhm. Und nur ein Bruchteil der Komplikationen wird vermutlich auch gemeldet, weil viele Ärztinnen und Patientinnen schlichtweg nicht wissen, dass man das melden kann und auch melden sollte.
Also waren Komplikationen schon ziemlich früh wissenschaftlich dokumentiert und als Fallberichte veröffentlicht?
Ja, wenn ich da kurz mal unterbrechen darf, also es gab sogar Studien, die überhaupt nicht öffentlich bekannt wurden.
Zusätzlich Was meinst du, warum nicht öffentlich bekannt?
Ja, wir sind bei unserer Recherche sehr früh auf einen Aufsatz gestoßen, in dem ein Gesichtschirurg von der Uniklinik in Leipzig beschrieben hat, dass Losdiline eine ganz vielversprechende Lösung sein könnte in der Lippenchirurgie.
Also nicht als optionale, rein kosmetische Operation aus Schönheitsgründen, sondern so zur Rekonstruktion nach Unfällen oder sowas.
Ja, vor allem ging es da um die Korrektur von angeborenen Fehlbildungen oder nach der Entfernung eines Tumors an der Lippe. Da gibt es nämlich das Problem, dass man entweder permanent Filler einsetzen kann, die auch mit Komplikationen in Verbindung stehen, oder Kurzzeitfiller, die aber wirklich nur sehr, sehr kurz eine Wirkung haben, also Monate. Und ich habe den Chirurgen dann angerufen, Nils Christian Pausch heißt der Professor, und habe ihn nach seinen Erfahrungen gefragt. Und er hat mir erzählt in diesem Telefonat, dass er ab 2018 eine Studie durchgeführt hat mit Losdiline und zu dem Schluss gekommen ist, dass dieses Produkt komplett ungeeignet für menschliches Gewebe ist, wie er sagt. Die Studie musste er dann am Ende 2019 sogar abbrechen.
Lass mich raten, weil es so viele Komplikationen gab?
Ja, also der Hersteller, der die Studie finanziert hat, behauptet, dass es administrative und finanzielle Gründe waren, die dann zum Abbruch geführt haben.
Warum wohl?
Professor Pausch dagegen sagt sehr deutlich, es lag an den Komplikationen. Er war nämlich davon ausgegangen, dass Langzeitfiller natürlich schon auch mal Komplikationen bereiten können, aber bei deutlich weniger als 10% der Patienten ist das üblich. Und deshalb hatte er sich bei seiner Studie darauf festgelegt, bei einer Komplikationsrate von mehr als 10% auch abzubrechen. Mhm. Und den Verlauf der Studie fasst er so zusammen.
Einige Patienten hatten schon nach 3 Monaten überhaupt kein Fillervolumen mehr tastbar oder sichtbar. Ein weiterer Teil an Patienten hatte allerdings deutlich unangenehmere Ereignisse, nämlich eine Bildung von Gewebekomplikationen, sprich Entzündungen, Abszessbildungen, Fisteln, Verhärtungen, Granulombildungen, die zum Teil so störend war, dass sie auch einer chirurgischen Behandlung bedurfte. Unterm Strich kann man sagen, dass wir hatten bis dahin 16 Patienten behandelt. Und gut 2 Drittel dieser Patienten hatte unerwünschte Ereignisse. Und damit war ganz klar, diese 10% sind bei weitem überschritten. Und deshalb wurde die Studie dann abgebrochen.
Professor Pausch hat uns gesagt, dass er den Hersteller auch über diese Ergebnisse informiert hat. Der habe aber kein großes Interesse gezeigt. Wir haben auch bei der Firma Biotre nachgefragt, die uns mitgeteilt hat, dass sie Losdiline weiterhin für sicher hält.
Mhm. Und leider ist diese Studie erstmal nicht publiziert worden. Sie stand eigentlich nur in Form einer Dissertation, also einer Doktorarbeit in einer Bibliothek der Leipziger Uniklinik. Und da konnten wir sie glücklicherweise auch einsehen.
Das heißt, man konnte sie nicht online einsehen, so wie das ja eigentlich sonst heutzutage bei Studien und wissenschaftlichen Artikeln üblich ist.
Genau, ja.
Das sagt natürlich auch einiges über den Wissenschaftsbetrieb aus. Also, dass Studien mit negativen Ergebnissen, also gerade wenn sie wegen Komplikationen abgebrochen werden mussten zum Beispiel, sich nur selten in Journals wiederfinden.
Das stimmt, genau. Das ist ein generelles Problem im Wissenschaftsbetrieb, sagst du schon richtig. Ändert aber jetzt auch nichts an der Ausgangslage, dass es eben seit 2016 zunehmend wissenschaftliche Veröffentlichungen gab.
Andere, ne? Mhm.
Genau, in denen die Komplikationen mit dem Produkt ein Thema waren und sehr wohl beschrieben waren.
Aber jetzt zu den Behörden. Wenn es so viele Hinweise gab, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass das den Behörden komplett entgangen ist.
Sagen wir mal so, vorsichtig, es gibt solche und solche. In Polen zum Beispiel hat die Medizinproduktebehörde sehr schnell und tatsächlich eingegriffen. Sie hat eine Laboranalyse in Auftrag gegeben und die legte eben nahe, dass Polyacrylamid im Produkt vorhanden ist. Und dann hat es ein bisschen gedauert, 2020 hat die polnische Behörde dann entschieden, Losdiline zu verbieten. Und dann hat es immer noch ein bisschen gedauert, denn bis zum Herbst 2023 blieb das Produkt in anderen EU-Ländern erlaubt, auch in Deutschland.
Wer ist denn in Deutschland zuständig? Doch nicht nur das BfArM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, das ihr erwähnt habt.
Nein, es gibt in Deutschland ganz viele Behörden in den Bundesländern, die sogar in erster Linie für die Kontrolle von Medizinprodukteherstellern und auch den Anwendern in ihrer Region dann jeweils zuständig sind. Mhm. Die aber müssen von den Problemen ja erstmal etwas mitbekommen. Und deshalb ist die Rolle der Bundesbehörde, also des BfArM, ganz entscheidend. Denn das ist die Stelle, an die sich Patienten oder Ärzte wenden, wenn es Probleme mit einem Medizinprodukt gibt.
Und das haben viele gemacht?
Nicht so viele. Seit Ende 2021 bis Herbst 2025 sind 20 sogenannte schwere Vorkommnismeldungen beim BfArM eingegangen. 2 der ersten waren übrigens von Ole Görz, dem Berliner Chirurgen, den wir hier vorhin schon auch gehört haben im O-Ton. Und er hat sich im Februar 2022 an das BfArM gewandt, hat dann eine Eingangsbestätigung bekommen und fast 2 Jahre lang nichts mehr von der Sache gehört. Mhm. Erst wieder dann, als Losdiline schon zurückgerufen war in Europa und die Information dann vom BfArM kam, die Sache hat sich erledigt.
So lange hat das gedauert? Was hat das BfArM denn so lange gemacht?
Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt und wir haben das BfArM zu jeder einzelnen Meldung, die vor dem Rückruf kam, auch befragt. In 6 Fällen hat sich die Behörde dann an Biotre gewandt, also den Hersteller von Losdiline, und hat eine Stellungnahme eingefordert. Mhm. Das war aber im Grunde das höchste der Gefühle. Der Hersteller hat dann mitgeteilt, dass die gemeldeten Komplikationen grundsätzlich schon bekannt sind und dass die Raten im akzeptablen Bereich seiner Risikoanalyse liegen würden. Deshalb waren Korrekturmaßnahmen nicht indiziert, wie uns das BfArM in schönstem Behördendeutsch mitgeteilt hat.
Und hat euch das überzeugt?
Das hat uns nicht überzeugt.
Überraschung.
Die erste Meldung über schwerwiegende Komplikationen hat das BfArM ja auch schon in Bezug auf das Vorgängerprodukt von Losdiline bekommen, auf Aquafilling. Und wir konnten das Schreiben einsehen, das die Behörde der betroffenen Patientin, die diese Meldung gemacht hat, damals geschickt hat. Und da hieß es, dass man keinen Handlungsbedarf sehe. Die Begründung, das Produkt ist nicht mehr auf dem Markt. Mhm. Das BfArM hätte mit einer einfachen Google-Suche wirklich mit wenigen Klicks herausfinden können, dass mit Losdiline dasselbe Produkt einfach unter neuem Namen weiter eingesetzt wird.
Habt ihr ja auch rausgefunden.
Haben wir auch geschafft und das war wirklich auch nicht so schwierig, das herauszufinden. Und das BfArM hat aber auch andere Dinge nicht getan. Es hat nicht bei den Kollegen der polnischen Behörde mal nachgefragt. Die hatten ja Losdiline schon längst verboten im Jahr 2020. Sie haben sich auch nicht angeschaut, was gibt es denn eigentlich an wissenschaftlicher Literatur längst zu diesem Thema. Und auch da hieß es dann wieder, dass solche weiterführenden Untersuchungen nicht indiziert waren, weil die Zahl der Meldungen so gering war.
Aber ist das nicht trotzdem auch ein Punkt, wenn ich mal ketzerisch fragen darf? 20 Meldungen klingt ja tatsächlich nicht so viel.
Ja, das stimmt natürlich. Warum das so ist, können wir natürlich nur erahnen. Vielleicht ist es so oder wahrscheinlich vielleicht ist es so, weil, hatte ich vorhin auch schon gesagt, viele Ärztinnen einfach nicht wissen, dass man sowas melden kann und auch melden muss. Also sie haben auch eine Meldepflicht. Wir haben auch davon erfahren, dass in den EU-Ländern insgesamt bis November 2022 zunächst nur 12 schwere Komplikationen bei den Behörden gemeldet wurden. Das hat die tschechische Behörde ausgewertet.
Und vielleicht ganz interessant, das ist übrigens eine Information, die wir erst erhalten haben, als wir das BfArM vor dem Verwaltungsgericht Köln verklagt haben auf diese Auskunft. Oha. Andere Fragen haben sie uns ja ganz viele beantwortet, aber diese dann plötzlich nicht mehr.
Mhm. Ja, genau. Und einen weiteren Bericht über Losdiline hat die italienische Behörde erstellt. Darin stellt sie fest, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen den wenigen Meldungen, die bei den Behörden vorliegen, und den vielen Berichten in der wissenschaftlichen Fachliteratur.
Mit anderen Worten, das Meldesystem funktioniert einfach nicht. Wir hatten im Zuge unserer Recherche allein schon mit mehr betroffenen Patientinnen und Ärzten, Ärztinnen zu tun, als das BfArM das offensichtlich hatte. Und das scheint auch ein EU-weites Problem zu sein.
Also so viel ist, glaube ich, an der Stelle jetzt schon klar geworden. Wie die Überprüfung von Medizinprodukten in Deutschland geregelt ist, das ist, ich sag's mal so, verblüffend wenig zielführend. Ja. Und das gilt ja auch für andere Medizinprodukte. Also Herzschrittmacher sind Medizinprodukte, Rollstühle, Schnelltests für Corona und Influenza, das kenne ich noch aus der Pandemie, dass die normalerweise auch nicht unabhängig geprüft würden, sondern da so eine benannte Stelle einmal drauf guckt. Jetzt habe ich aber immer noch nicht ganz verstanden, ob das BfArM trotzdem hätte einschreiten können oder nicht.
Was möglich war, haben ja andere Behörden gezeigt. Das Verbot in Polen zum Beispiel haben wir angesprochen. Aber auch die Aktivität der italienischen Behörde, denn die hatte noch gar keine Vorkommnismeldung vorliegen, sondern sie ist nur auf der Grundlage von wissenschaftlichen Berichten tätig geworden. Anders als das BfArM hat die polnische Behörde, auch die tschechische Behörde, angestoßen, dass der Zertifizierer, das ist das türkische Unternehmen Sutest, nochmal eine Prüfung vornehmen soll.
Man merkt aber schon, da sind ganz schön viele verschiedene Behörden in verschiedenen Ländern beteiligt. Ne? Das ist verwirrend.
Und dann eben auch die privatwirtschaftlichen Prüfstellen, wie Sutest in diesem Fall, genau. Und aber dieser Anstoß von anderen Behörden in anderen EU-Ländern, der hat dann dazu geführt, dass nochmal eine Laboranalyse in Auftrag gegeben wurde. Und die kam zu dem Schluss, dass Losdiline eben doch Polyacrylamid enthält. Mhm. Und diese Laboranalyse, die da gemacht wurde, mussten wir uns übrigens aus Schweden beschaffen, wo unsere Kollegin Katrin Kampling eigens eine Informationsfreiheitsanfrage gestellt hat. In Schweden sind Behördeninformationen nämlich viel leichter zugänglich, als das bei uns der Fall ist.
Von den deutschen Behörden hätte man das nicht so schnell, so ohne weiteres bekommen.
Ja.
Und am Ende wurde Losdiline dann schließlich zurückgerufen. Also der Filler ist jetzt definitiv nicht mehr auf dem Markt, immerhin.
Ja, das muss man auch ein bisschen einschränken, denn in anderen Erdteilen gibt es ihn weiterhin. In Europa ist er seit Herbst 2023 tatsächlich verboten, weil der türkische Zertifizierer Zutest das CE-Zertifikat zurückgezogen hat und die tschechische Behörde den Hersteller Biotre aufforderte, den Rückruf zu machen. Also von ganz allein ist das auch nicht passiert. Und Jörg Heinemann, der auf Medizinrecht spezialisierte Berliner Rechtsanwalt, sagt, dass auch die deutsche Behörde mehr hätte tun müssen. Auch wenn sie die Zulassung nicht entziehen konnte, war es ihre Aufgabe, das Risiko einzuschätzen.
Das BfArM müsste umfassend tätig werden, also sich nicht nur mit dem Hersteller auseinandersetzen, sondern auch mit der benannten Stelle, also dem Zertifizierer. Also diese Meldungen beim BfArM sind ja nur Spontanmeldungen, also das ist ja statistisch nicht signifikant. Aber wenn es dazu Untersuchungen gibt und wissenschaftliche Auswertungen, dann muss das BfArM natürlich die heranziehen und sagen, ja gut, hier ist das Risiko dann doch so erheblich, dass man eigentlich eine Risikobewertung abgeben muss und der Hersteller aufzufordern ist, das Produkt vom Markt zu nehmen.
Der Chirurg Ole Görz war übrigens auch einigermaßen erstaunt, wie lange das alles gedauert hat, nachdem er ja mehr als 1,5 Jahre vorher schon die Probleme gemeldet hatte.
Ja, ich schätze, dass ab dem Punkt der Anzeige an BfArM Tausende von Patienten noch mit Losdiline/Aquaphil behandelt wurden. Das heißt, dass durch die zeitliche Latenz bis zum Rückruf des Herstellers unnötigerweise sehr viele Patienten einen körperlichen Schaden erlitten haben.
Ich würde am Ende dieser Geschichte gern noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen, wer hier eigentlich alles Verantwortung trägt. Die wenigsten wissen wahrscheinlich ja, wie so ein Zulassungsprozess abläuft. Und wenn man sich aber anguckt, wie die Gesellschaft manchmal über Menschen urteilt, bei denen Schönheitsoperationen auf so schreckliche Art schiefgehen, dann klingt immer wieder so ein Tenor durch, wer sowas macht, der ist dann einfach eigentlich selbst schuld, wenn er hinterher den Schaden hat. So liest sich das auch, habe ich gesehen, in den Kommentaren von einigen Zuschauern, Zuschauerinnen, die euren Fernsehbeitrag gesehen haben, der im NDR lief. Was sagt ihr dazu?
Ja, diese Frage beschäftigt die Betroffenen selbst auch ziemlich oft. Vorhin hatte ich auch schon gesagt, dass sehr viel Scham natürlich im Spiel ist. Und manche haben auch ganz klar gesagt, dass sie im Nachhinein wissen, dass sie vielleicht naiv waren oder blauäugig. Aber ich finde, das greift doch zu kurz.
Ja, es kommen nämlich wirklich noch ganz andere Dinge dazu. Wir haben bei unserer Recherche mit ganz vielen Frauen gesprochen, bei denen es überhaupt nicht darum ging, dass sie irgendwelchen Schönheitsidealen nacheifern wollten. Die wollten sich nicht optimieren oder irgendetwas, sondern die hatten ein Thema, unter dem sie psychisch auch ganz massiv gelitten hatten.
Wie die junge Frau zum Beispiel, die ihre beiden Brüste wegen der Probleme mit Losdiline verloren hat. Die hatte schon immer einen sehr, sehr schlanken Körperbau, praktisch ohne 1 Gramm Fett. Und das hat ihr sehr zu schaffen gemacht.
Also weil sie so wahnsinnig dünn war, auf Deutsch gesagt, und versucht hat, ein bisschen üppiger zu werden dadurch?
Ja, sie wollte vor allen Dingen etwas weiblicher wirken und etwas selbstsicherer werden. Mhm. Und sie fühlte sich einfach extrem unwohl in ihrem Körper. Und das wollte sie ändern. Eigentlich hat sie das sogar sehr lange gescheut. Vor allem wollte sie kein Implantat, weil sie Sorge hatte, dass sie später Probleme beim Stillen eines Babys haben würde.
Das hattet ihr erwähnt.
Genau. Und erst als sie auf Losdiline aufmerksam wurde oder gemacht wurde, erschien ihr das wie eine perfekte Lösung. Und das Schreckliche ist, dass sie genau deshalb ja jetzt definitiv kein Kind wird stillen können und natürlich noch viel mehr unter ihrem Körper leidet als vorher.
Wenn wir über Verantwortung sprechen, sollten wir deshalb nicht nur über den Hersteller auch eines solchen Produktes sprechen, sondern auch über die Ärztinnen und Ärzte.
Ja, und Social Media spielt ja auch eine große Rolle bei der Motivation der Menschen, einen Eingriff machen zu lassen.
Ja, genau. Also die Deutsche Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie beobachtet schon seit langem, dass sich immer mehr Menschen durch InfluencerInnen erst auf die Idee bringen lassen, einen Schönheitseingriff vornehmen zu lassen.
Und das sind manchmal auch Selbstärzte.
Genau das. Also zum Beispiel gibt es eine Ärztin in Berlin, die auf Instagram und YouTube eine große Reichweite hat und die Losdiline nicht nur selbst eingesetzt hat in ihrer Praxis, sondern auch an andere Ärzte vertrieben hat. Lass uns mal reinhören, was sie vor 5 Jahren in einem YouTube-Video gesagt hat.
Mein Name ist Dr. Katharina Brüggemann. Ich bin die Chefärztin von der Praxisklinik Capital Aesthetics am Kurfürstendamm in Berlin. Zu meinen Schwerpunkten gehören die Injektion des Gels Losdiline. Das Gel besteht zu 98% aus physiologischer Kochsalzlösung und 2% ist ein Eiweiß, das als Bindemittel funktioniert und aus der Flüssigkeit ein Gel formt. Die Behandlung wird minimalinvasiv durchgeführt, das heißt durch kleine Einstiche injiziere ich das Gel mit stumpfen Kanülen, Das heißt, man hat wenig blaue Flecken, man hat keine Schmerzen und die Behandlung ist relativ angenehm und man ist direkt danach wieder gesellschaftsfähig.
Ein Eiweiß, das als Bindemittel funktioniert und wenig blaue Flecken und Schmerzen. Alles easy, sagt sie.
Ja, das mit dem Eiweiß ist auch nicht mal richtig, aber wenn das gerade für dich schon gut klingt, das geht noch weiter.
Das Gel ist biokompatibel, das heißt, es ist für die Injektion ins menschliche Gewebe geeignet und auch zugelassen. Und es baut sich nach ungefähr 5 Jahren ab, indem das Eiweiß langsam abgebaut wird und dadurch das Kochsalz freigesetzt wird. Es bleiben keine Schäden, man hat keine Symptome.
Das war aber vor 5 Jahren, muss man sagen, dass sie das gesagt hat.
Das war vor 5 Jahren und vielleicht müssen wir dazu sagen, wir haben Frau Dr. Brüggemann nach diesen Aussagen auch gefragt. Als erstes hat sie uns gar nicht geantwortet. Dann hat sie geschrieben, dass sie solche Aussagen wie es bleiben keine Schäden, man hat keine Symptome, niemals getätigt habe und das übrigens auch gar nicht könne, weil es ja bei medizinischen Eingriffen natürlich auch immer irgendwelche Probleme geben kann.
Okay.
Aber als wir sie dann auf ihre eigenen Videos hingewiesen haben, dann schrieb sie, dass es sich um Aussagen des Herstellers handle, die ihr vorlagen. Und sie hat auch eingestanden, dass es auch bei ihren Patientinnen zu Komplikationen gekommen ist. Die gehen nach ihrer Aussage nicht auf ihre ärztliche Behandlung zurück. Aber dass es Probleme gab, die räumt sie ein.
Und es gab auch noch andere Ärzte, die ähnlich geworben haben, auch hier in Hamburg. Es gibt zum Beispiel ein Video von Cornelius Grüber, der hier die Schönheitsklinik Hanseaticum betreibt. Und auch das ist schon ein paar Jahre her. Und damals äußerte er sich über Losteline so.
Das ist ein Produkt, was wir verwenden für langanhaltenden Volumenaufbau, hauptsächlich im Bereich der Brust und im Gesäß. Häufig auch anstelle einer Operation, zum Beispiel anstatt eines Silikonimplantates, weil dieses Gel sehr fest ist und einen tollen Sitz macht. Es fühlt sich natürlich an und eben eine enorme Haltbarkeit hat, ist das für viele eine tatsächliche Alternative. Manchmal auch einfach nur, um Bereiche aufzufüllen, die vielleicht nach Eingriffen nicht mehr so schön sind, brusterhaltenden Therapien zum Beispiel oder auch tatsächlich bei einem liegenden Silikonimplantat, wo die Brust etwas nachgerutscht ist, gibt es tatsächlich Patienten, die das wünschen. Da machen wir das auch und wir haben bis jetzt ausschließlich gute Ergebnisse, keine Komplikationen gehabt.
Genau, also letzteres hat sich ja geändert, haben wir festgestellt. Aus beiden Kliniken sind inzwischen Komplikationsfälle bekannt. Und mit einem Fall aus dem Hanseatikum hat sich auch die Ärztekammer Hamburg beschäftigt. Sie bezeichnete die Aufklärung als unvollständig und stellte fest, dass die Risiken des Fehlers verharmlost worden seien. Das bestreitet Cornelius Grüber und weist darauf hin, dass die Ärztekammer keinen Behandlungsfehler feststellen konnte. Das Produkt sei zu dem Zeitpunkt der Behandlung offiziell zugelassen gewesen.
Was so natürlich auch streng genommen stimmt. Aber da wird es natürlich haarig, denn, wie gesagt, die Problematik an dem Zulassungsprozess durchschaut ja kaum einer, zumindest kein Patient, keine Patientin. Jetzt frage ich mich natürlich gerade deshalb, was haben denn die Ärzte und Ärztinnen von den Komplikationen gewusst? Haben die fahrlässig gehandelt und nicht gut aufgeklärt?
Das ist eine wichtige Frage, die jetzt teilweise Staatsanwälte und auch Gerichte klären müssen. Es gibt nämlich inzwischen Ermittlungsverfahren und es gibt mehrere Betroffene, die gegen ihre Ärztinnen oder Ärzte Klage eingereicht haben. Und in den Verfahren wird es jetzt auch genau darum gehen, ob die Ärzte von den Risiken wussten oder ob sie es hätten wissen müssen zumindest und ob sie ihre Patientinnen und Patienten dann ausreichend aufgeklärt haben.
Also sicher lässt sich aber sagen, Warnungen gab es eben genug. Und wer in die wissenschaftliche Literatur geschaut hat, der hätte wissen können, dass die Filler Probleme bereiten. Vielleicht auch hier nochmal ein paar Daten. Aquafilling ist 2011 auf den Markt gekommen. 2017 wurde das Produkt dann in Losteline umbenannt. In wissenschaftlichen Publikationen kamen nach 2016 praktisch jedes Jahr Fallberichte über heftige Komplikationen hinzu. Irgendwann gab es dann auch Übersichtsarbeiten. Und trotz allem wurde das Produkt ja weiter indiziert. Die Patientinnen haben immer mehrere tausend Euro dafür bezahlt und gerade deshalb sieht der Berliner Chirurg Ole Görz durchaus auch die Verantwortung bei den Ärzten.
Also ich finde es schlimm, aber so ist es, so wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und insofern, das Problem ist ja tatsächlich das Gleiche wie bei Drogen. Also solange es einen Markt gibt, der das bedient, wird es Leute geben, die es herstellen. Also das und die Gewinnmargen sind ja gar nicht so weit weg vermutlich von Drogen.
Krasser Vergleich.
Ja, und aber natürlich machen diese Aussagen der Ärztinnen und Ärzte etwas mit den Betroffenen. Wir haben ja von dem Fall von Alena schon gehört. Sie hat sich 3-mal Losteline in den Po spritzen lassen, insgesamt mehr als 1,5 Liter von diesem Gel. Und die ersten beiden Eingriffe verliefen eigentlich gut. Nach dem dritten erst fingen die Komplikationen an. Schwerste Entzündungen, das Gel lief raus. Sie hat dann starke Schmerzen entwickelt. Und Alena hat uns erzählt, dass sie panische Angst hatte, zum Beispiel vor einer Blutvergiftung. Ein Arzt konnte dann zwar einen Großteil dieses Gels wieder entfernen, aber die Entzündungen waren immer noch nicht vorbei. Mehr als 2 Jahre war sie da in Dauerbehandlung eigentlich und heute ist sie natürlich auch richtig wütend auf ihre Ärzte.
Verstehe.
Ja, und viele Betroffene berichten genau das, dass sie sauer sind auf ihre Ärztinnen und Ärzte, aber dass sie auch darüber hinaus insgesamt das Vertrauen in die Medizin verloren haben. Auch übrigens natürlich in die Behörden, die in Deutschland so lange untätig waren.
Und das klingt fatal. Die große Frage ist natürlich, es hat lange gedauert, aber inzwischen ist Losdiline vom Markt genommen worden, habt ihr ja erzählt. Mhm. Ist das Problem also gelöst oder gibt es da noch was?
Man muss sagen, für die Betroffenen ist es natürlich noch lange nicht vorbei. Stimmt. Wir hatten ja auch gesagt, es gibt eben Probleme, Komplikationen, die lange anhaltend sind. Bei vielen dürfte sich das Gel nie restlos aus dem Körper operieren lassen. Und weil häufig die Probleme oft erst auch nach Jahren auftreten, dürften da in den kommenden Jahren etliche Fälle noch erscheinen oder sichtbar werden. Mhm. Und das ist ja nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern auch ein finanzielles, denn die Operation, um das Material zu entfernen oder zum Wiederaufbau, wenn das Gel entfernt wurde, die bezahlt in den meisten Fällen keine Krankenkasse.
Also muss man selber nochmal bezahlen.
Genau, das ist es, ja. Also Alena zum Beispiel hat uns das erzählt.
Nochmal zur Erinnerung, was wir jetzt hören, ist nicht sie selbst, sondern wir haben das nachsprechen lassen, weil genau, sie ja eben nicht genannt werden wollte.
Ich bin an meine Ersparnisse gegangen. Also ich habe gar nichts mehr. Ich wurde auch unterstützt von meiner Familie. Sonst hätte ich das alles gar nicht machen können. Also es war wirklich Horror, gerade auch, weil es ja eine Privatleistung ist.
Und Ähnliches haben wir von vielen Betroffenen gehört, die da wirklich oft ziemlich alleine dastehen. Manche haben sich hoch verschuldet, haben sich in der Familie Geld geliehen, haben ihr Auto verkauft, um das irgendwie zu finanzieren, was an Behandlungen nötig war. Und sie leiden auch noch nach Jahren teilweise unter den gesundheitlichen Folgen, körperlich, aber auch psychisch.
Kann ich mir vorstellen.
Und dann ist natürlich zusätzlich auch noch die Frage da, ob denn mit dem Rückruf von Losdiline die Geschichte wirklich zu Ende ist.
Warum?
Piotr, das ist der Hersteller von Losdiline, hat uns mitgeteilt, dass er sich vor Gericht dagegen wehrt, dass ihm das Zertifikat entzogen wurde. Mhm. Wir wissen leider nicht, wie weit das Verfahren ist oder vor welchem Gericht das anhängig ist. Das hat uns das Unternehmen nicht verraten wollen. Aber in anderen Erdteilen wird das Produkt auch weiterhin verkauft. Also es ist nicht verschwunden, es ist weiterhin da. Und es gibt noch andere Filler von ukrainischen Firmen, die nach allem, was wir wissen, sehr ähnlich, vielleicht sogar genauso zusammengesetzt sind wie Losdiline und Aquafilling. Nach unseren Informationen sind schon Patientinnen mit genau denselben Komplikationen wie bei Losdiline auch in Europa in Arztpraxen aufgeschlagen, nachdem sie diese Filler bekommen haben. Genau. Und die Produkte sind zwar bisher nicht offiziell in der EU zugelassen, aber einer der Hersteller in der Ukraine hat auf seiner Website schon geschrieben, dass er in Zukunft auch gerne vorhat, den europäischen Markt zu erobern.
Na, viel Spaß dabei.
Ja, und nicht zuletzt ist es ja auch so, es war mit Aquafilling und Losdiline ja schon mal so, dass dasselbe Produkt einfach unter neuem Namen auf den Markt gekommen ist. Und der Medizinrechtler Jörg Heinemann kann sich vorstellen, dass das wieder vorkommt.
Das ist auf jeden Fall eine Sicherheitslücke, die ist es auch nicht klar, ob die jetzt bereits geschlossen ist durch die Neuregelung. Weil theoretisch ist es natürlich immer noch möglich, dass man dasselbe Produkt nochmal auf den Markt bringt unter einem anderen Namen, ohne dass das jetzt auffällt.
Was müsste denn anders werden, damit sowas nicht mehr passieren kann?
Also was generell helfen könnte, das hat Jörg Heinemann ebenfalls erklärt.
Nach meiner Auffassung, das erzähle ich schon seit vielen Jahren, bräuchte man wie in den USA eine staatliche Zulassung. Auch da ist auch nicht alles gut und da werden auch irgendwie Sachen übersehen, aber es ist immer noch besser als dieses unübersichtliche System, bei dem es auch unterschiedliche wirtschaftliche Abhängigkeiten gibt, als so eine Behörde, die einfach sagt, ja, das Produkt ist fehlerhaft und das muss sofort vom Markt. Hier ist es ein ewiger Tanz zwischen der benannten Stelle, dem Hersteller und dem B-Farm, die sich dann gegenseitig die Sachen zuschieben, bis was passiert, wenn überhaupt was passiert. Und das ist diese Lücke, die ich schon seit Jahren bemängle. Also wir bräuchten einfach ein staatliches Zulassungssystem.
Und im Fall der Aquafiller hat es in den USA auch insofern funktioniert, als dass dort die Medizinproduktebehörde, die FDA, entschieden hat, diese Aquafiller gar nicht erst für den US-Markt zuzulassen.
Okay, die sind da also haben da gar keine Rolle gespielt.
Richtig.
Es gibt ja aber in der EU zumindest seit ein paar Jahren ein bisschen strengere Richtlinien, auch wenn es kein komplett anderes Zulassungssystem ist.
Genau, also konkret seit 2021 gibt es eine neue Medizinprodukte-Richtlinie, die MDR. Das ist wie eine zentrale Regelung für Medizinprodukte. Früher brauchte es eben nicht viel mehr als das CE-Zertifikat, das hatten wir auch schon gehört, um ein Medizinprodukt auf den Markt bringen zu dürfen. Und heute muss der Hersteller klinische Daten vorlegen. Allerdings, und das ist natürlich auch jetzt spannend, hatte Biotre solche Daten auch schon, als das noch gar nicht verlangt war. Also hat sie auch vorgelegt. Und ein Problem dabei ist, es gibt überhaupt keine Vorgaben, über welche Zeiträume die Sicherheit von Medizinprodukten vom Hersteller untersucht werden muss. Wir können also überhaupt nicht ausschließen, dass ein Produkt wie Lost in Line heute trotz der strengen Regeln wieder auf den Markt kommen würde. Und wie schwierig die chemischen Nachweise sind, das haben wir ja versucht zu erklären.
Zumal auch politisch noch die Tendenz dahin geht, die Richtlinie wieder aufzuweichen nach der Verschärfung, also das wieder ein bisschen zurückzudrehen, weil natürlich die Hersteller von Medizinprodukten sich regelmäßig beklagen über die hohen Hürden und zu viel Bürokratie. Und das verfängt auch durchaus in der Politik und bei manchen Behörden. Man kann es auch verstehen, weil es letztlich darum geht, hier auch die Versorgungssicherheit der Patienten mit Medizinprodukten sicherzustellen. Darüber hinaus, das Problem haben wir ja beschrieben, bleibt, dass die Prüfstellen, die diese CE-Zertifikate ausstellen, eben private Unternehmen sind und sich jeder Medizinproduktehersteller seine Prüfstelle selbst aussuchen kann. Das sieht auch Jörg Heinemann so.
Es hat sich jetzt bei den Medizinprodukten aufgrund dieser Einführung der MDR dann doch einiges verbessert, was die Sicherheit angeht, aber trotzdem ist es nach wie vor keine staatliche Zulassung, sondern eine rein privatrechtliche. Und wenn dann die benannte Stelle vom Hersteller bezahlt wird, hat das natürlich immer so ein bisschen ja, die Richtung, also wessen Brot ich fress, dessen Lied ich singen, muss man sagen. Also es ist nach wie vor ein strukturelles Problem.
Puh, eine gar nicht so einfache Geschichte insgesamt. Aber die Erkenntnis am Ende ist doch relativ klar, finde ich. Die Regelung und die Praxis, wie in Deutschland Medizinprodukte zugelassen und geprüft werden, die ist fragwürdig und sollte ganz offenbar überarbeitet werden. Auch wenn es nicht alles schwarze Schafe sind natürlich, da gibt es ja auch ehrliche Hersteller. Aber wie man am Ende beim Beispiel der Filler gesehen hat, die Erkenntnisse der Forschung und die Erfahrungen von PatientInnen können deutlich von dem abweichen, was die Zulassungsbehörden am Ende dann berücksichtigen. Was ich aber auch mitnehme, egal wie die Zulassung abläuft, wir Patienten und Patientinnen sollten von unseren Ärzten auch erwarten dürfen, dass sie Verantwortung übernehmen, dass sie sich selbst ausreichend informieren und uns dann aufklären und möglicherweise auch selber entscheiden, Produkte eben nicht zu verwenden, auch wenn sie zugelassen sind. Aber leider drückt in der Schönheitsindustrie durch Social Media die Werbung da ja ein bisschen in die Medizin rein.
Ja, was von Patientenseite jetzt vielleicht und die Werbung in sozialen Medien besser geworden ist, oder zumindest tut sich etwas auf einem etwas anderen Gebiet. Für Hyaluronfiller zum Beispiel hat der Bundesgerichtshof vor kurzem entschieden, dass Anbieter von ästhetischen Gesichtsbehandlungen nicht mehr mit Vorher-Nachher-Bildern werben dürfen. Die Verbraucherzentrale hatte geklagt und das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt.
Vielleicht ein erstes Signal, dass die Optimierungsschraube, die Selbstoptimierungsschraube vielleicht nicht immer weiter und immer weiter gedreht wird. Wie immer am Ende einer Synapsenfolge habe ich noch was ganz anderes für euch, quasi zum Mitnehmen im Rausgehen. Heute gibt es allerdings keinen Lifehack, sondern mal wieder einen Buchtipp. Jetzt kurz vor Weihnachten vielleicht ganz hilfreich. Es soll ja Leute geben, die noch kein Geschenk haben. Anwesende natürlich ausgenommen.
Ja, da hast du mit mir schon einen richtigen Kandidaten dafür.
Okay. Das Buch, das ich euch empfehlen möchte, heißt Survival of the Nettest. Dirk Brockmann, der Autor, ist Physiker und Komplexitätsforscher, wie er selbst das nennt. Ein sehr kluger Mensch, wie ich finde, der aber auch richtig gut schreiben kann. Und das Buch zu lesen, ist in diesen Zeiten ehrlich gesagt ziemlich wohltuend. Das hört man schon am Untertitel. Wie die Natur durch Kooperation unsere Welt gestaltet. Es geht also darum, dass auch in der Natur längst nicht alles Survival of the Fittest ist, Konkurrenz und Gegeneinander, sondern auch Miteinander. Und zwar auch als Evolutionsprinzip. Viren, die nützen statt zu schaden zum Beispiel, Tiere, die Networking betreiben oder sogar Photosynthese können. Das Mikrobiom im Darm haben manche ja schon gehört und so einige andere Meister der Symbiose. Und da, so ist ein bisschen die Botschaft, könnte sich auch die Gesellschaft ein bisschen was von der Natur abgucken.
Klingt auf jeden Fall spannend. Für wen würdest du das empfehlen?
Interessante Frage. Es ist schon ein bisschen nerdig und vollgepackt mit anspruchsvollem Wissen, aber es ist eben auch lustig erzählt und es gibt einiges zum Staunen. Im Prinzip würde ich also sagen, allen, die keine Angst vor Komplexität haben, die sich für Wissenschaft interessieren und natürlich die gern lesen. Also theoretisch ganz vielen von euch, die diesen Podcast regelmäßig hören, euch beiden übrigens auch, Martin und Sigrid. Und als Pflichtlektüre würde ich es am liebsten allen empfehlen, die das Leistungs- und Wettbewerbsprinzip für das einzig Wahre halten. Dirk Brockmann, Survival of the Nettest, ist bei DTV erschienen. Nun bleibt mir noch, euch fürs Zuhören zu danken, meinen Kolleginnen Melanie Stinn und Sabine Korbmann für redaktionellen Input und für die Produktion und natürlich euch beiden, Sigrid Merz und Martin Rücker, für eure hartnäckige Recherche. Die Quellen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Da verlinken wir natürlich auch den Fernsehfilm, der aus dieser Recherche entstanden ist, in Zusammenarbeit mit unserer Kollegin Katrin Kampling. Und in 2 Wochen gibt es übrigens eine Podcast-Folge bei uns, die ausnahmsweise ganz viel zum Genießen bietet und durch Positives. Genau das Richtige, um das neue Jahr zu beginnen. Bis dahin hört doch gern in den Podcast aus der ARD-Audiothek rein, den wir euch jetzt empfehlen. Ich bin Corinna Hennig, bleibt uns treu und habt eine gute Zeit über Weihnachten.
We must make this effort.
Klimaschutz erhitzt die Gemüter.
Unter den jetzigen Bedingungen ist es, glaube ich, sehr schwierig, fürs Klima Reklame zu machen.
Die Stimmung hat sich einfach geändert.
Das ARD Klima-Update.
Weil es einfach das wichtigste Thema ist. Es geht um unsere Zukunft, um unsere aller Zukunft.
Klimaschutz beginnt bei uns im Keller.
Das Problem ist, dass man für die Wärmepumpe erstmal viel Geld auf den Tisch legen muss.
Ist Aufgabe der Kommunen.
In den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass wir sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Und von ganzen Staaten und Unternehmen.
Die Hersteller von grünem Wasserstoff sagen, wir legen los, wenn es genug Kunden gibt.
Das ARD Klima-Update. Vom Problem zur Perspektive.
Und deswegen brauchen wir eben auch Maßnahmen, die den Leuten die Anreize dazu bieten, sich zu verändern.
Ab sofort in der ARD-Audiothek.